Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Mein Name ist Patrick Honecker.
Und ich bin ja Martin Viada. Heute wollen wir über Demokratie sprechen und welche Rolle Wissenschaft für die Demokratie hat. Braucht Demokratie zu ihrem Funktionieren Wissenschaft? Und funktioniert Wissenschaft in dieser bei uns bewährten Staatsform besser als in Autokratien oder in Diktaturen?
Zumindest hat Wissenschaft auch im westlichen Kulturkreis nicht verhindert, dass extremere Parteien Stimmen gewonnen haben. Sehr passend dazu hat Peter Strohschneider ein Buch geschrieben. In diesem Jahr ist Wahrheiten und Mehrheiten erschienen und hat den Untertitel Kritik des autoritären Scientismus. Guten Tag, Herr Strohschneider.
Guten Tag.
Herr Strohschneider, es ist schon erstaunlich, wenn Sie diese Kritik üben am Scientismus, also grob übersetzt an der Wissenschaftsgläubigkeit. Schließlich sind Sie seit Jahrzehnten ein prominenter Vertreter der Wissenschaft, des Systems Wissenschaft und nicht nur als ehemaliger Vorsitzender des Wissenschaftsrats, Sie waren auch Präsident der DFG. Daher, bevor wir zu Ihrem Buch kommen, wie war das, als Sie Wissenschaftler wurden? War das immer schon Ihr Ziel, irgendwann mal ein Repräsentant der Wissenschaft zu sein, des Systems Wissenschaft zu sein, nach außen und für die Gesellschaft?
Nein, überhaupt nicht. Das war nie ein Ziel. Das ergab sich völlig kontingent. Ich denke, dass ich schon lange, also schon als junger Mensch, das entwickelt habe, was man vielleicht ein analytisches oder, wenn Sie wollen, wissenschaftliches Weltverhältnis ausgebildet habe. Also ein Weltverhältnis, das die Dinge der Welt, um das jetzt mal ganz allgemein zu sagen, erstaunlich findet, befragbar, erklärungsbedürftig, sie in Distanz rückt, um sie dann befragbar zu machen. Und insofern habe ich auch schon relativ früh die Vorstellung entwickelt, dass es vielleicht gut wäre, irgendetwas mit Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft, Kunstwissenschaft im weitesten Sinne, also historisch-hermeneutischen Wissenschaften zu tun, aber mit der institutionellen Seite von Wissenschaft ist diese Vorstellung nie verbunden gewesen. Und diese institutionelle Seite ist auch nicht wirklich, nein, überhaupt nicht ein Ziel geworden, sondern sie ist mir zugewachsen, aus meiner Perspektive sozusagen out of the blue, würde ich sagen, in Etappen. Eine erste Etappe hat damit zu tun, dass ich kurz nach meiner Habilitation einen Ruf an die TU Dresden bekommen habe in der Umbruchssituation der frühen 90er Jahre in den neuen Bundesländern. Und da spielte sich wie von alleine in dieser Umbruchssituation die institutionell-administrative Seite von Wissenschaft in den Vordergrund. Es gab sozusagen nur schwach ausgebildete institutionelle Ordnungen, in die man sich einfach hineinbegeben konnte, sondern man musste diese institutionellen Ordnungen von Wissenschaft selber mitschaffen. Und so ergab sich das. Ich bin relativ schnell als ein Buchwissenschaftler unter diesen Bedingungen ein Bibliotheksfunktionär in Dresden geworden, also ein ehrenamtlicher Bibliotheksfunktionär. Und der Weg in die bundesrepublikanische Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftspolitik, von dem hatte ich keine Ahnung, der hat mich ereilt. Ich wurde gefragt, also das kann ich im Einzelnen erzählen, weil ich inzwischen weiß, wie es zu diesen Nominierungen kommt. Aber ich habe einen Anruf bekommen, der lautete, wären Sie bereit, dass wir Sie dem Herrn Bundespräsidenten für einen Sitz im Wissenschaftsrat vorschlagen? Und da dachte ich, was wollen die denn von mir? Und die Antwort, also meine erste Frage war dann, also ich wusste ungefähr, was der Wissenschaftsrat war und ist. Meine erste Frage war, was bedeutet es denn für meine Arbeitsbelastung, und ich kriegte dann diese übliche Lüge, die bei solchen Telefonaten eben fällig ist. Naja, die treffen sich da so viermal im Jahr. Und ein Jahr später war ich Vorsitzender, und mit den 4 oder 12 Arbeitstagen war es dann schon mal nichts.
Und Sie waren sicherlich immer.
Arbeitstagen pro Jahr meine ich natürlich, ja.
Und Sie waren sicherlich immer jemand, der auch sehr gut in der Öffentlichkeit sprechen konnte, der ein Redetalent hat und insofern auch öffentlich für die Wissenschaft standen, die Wissenschaft auch öffentlich wahrnehmbar gemacht haben. Haben Sie auch dann Spaß daran entwickelt, Freude daran entwickelt?
Also ich habe Freude daran zu reden, wenn Sie so wollen, öffentlich zu reden. Aber auch eine Vorlesung ist ja eine Art von öffentlicher Rede und auch das ist etwas, was ich mit Vergnügen gemacht habe. Also vielleicht ist mir eine gewisse Rampensauhaftigkeit nicht vollständig ferne. Auf der anderen Seite, dass Literaturwissenschaftler irgendwie mit den Wörtern umgehen können, ist auch nicht so überraschend.
Ich meine, Sie sind jetzt mit Sicherheit mit einem hohen Sprachtalent ausgestattet, aber Sie haben das wichtigste wissenschaftspolitische Beraterinnengremium geleitet. Sie sind danach zur DFG als Präsident eigentlich der wichtigsten deutschen Förderorganisation für Wissenschaft. Das ist ja nicht nur ein rhetorisches Talent, was dem zugrunde liegen muss. Was sind so die Tricks und Kniffe, um in solche Positionen zu gelangen?
Das kann ich nicht wirklich gut sagen. Also ich habe mich bei der DFG beworben. Das ist ja auch bekannt. Das war auch eine Konkurrenz, die ich mit einer Kollegin und einem Kollegen da hatte. Das erste Mal in der Geschichte der DFG nach dem Krieg. Da habe ich mich beworben, aber das ist tatsächlich das einzige Mal, dass ich mich für ein solches Amt beworben hatte. In allen anderen Fällen bin ich gefragt worden. Und das würde ich sagen, ist schon einer der Kniffe. Es läuft besser, wenn man sich nicht bewirbt mit den Hufen scharrt, sondern wenn die anderen finden, dass man, also wenn die anderen früher als man selber finden, dass man so etwas machen sollte. Für den Wissenschaftsrat würde ich sagen, hat vermutlich eine Rolle gespielt. Das ist jedenfalls meine Selbstwahrnehmung, dass ich ja weniger, um es so zu sagen, die Dinge des Wissenschaftssystems selbst beobachte als die Kommunikationen anderer über die Dinge des Wissenschaftssystems. Und diese, wenn Sie wollen, Second Order Observation dessen, was da im Wissenschaftsrat, in den Beratungen von Arbeitsgruppen, Kommissionen des Wissenschaftsrats passiert, diese Second Order Observation ist, glaube ich, etwas, was hier und da dazu führt, Auswege aus Konflikten zu sehen, die in den Konflikten drinstecken, also in den Sachkonflikten drinstecken, vielleicht in einer gewissen, ja, also in manchen Situationen schlechter sehen als die das beobachten. Und diese Art von Second Order Observation und die Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten daraus, das ist jedenfalls ein Teil meiner Selbstbeschreibung geworden, dass das was damit zu tun hat, wie ich solche Ämter ausgefüllt habe.
Diese Fähigkeit zu beobachten nutzen Sie natürlich auch als Grundlage für Ihr Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, Wahrheiten und Mehrheiten, wo Sie sehr genau auch beobachten und beschreiben, was eigentlich in den letzten Jahren auch in der Wissenschaft, in der Wissenschaftspolitik geschehen ist. Und ich würde gern auf ein Zitat erst einmal zugreifen. Sie schreiben: Doch was für ein Staats- und Demokratieverständnis liegt vor, wo Politik auf die exekutive Umsetzung wissenschaftlichen Wissens reduziert wird? Herr Strohschneider, wünscht man sich nicht gerade in Zeiten wie diesen, in denen Politik oft mehr eine Frage des Glaubens und der Ideologie zu sein scheint, etwas mehr Vernunft zurück? Wäre da nicht die Wissenschaft die ideale Grundlage?
Also so könnte man sagen, wenn denn in der Wissenschaft Einvernehmen darüber herrschte, was Vernunft sei. Das ist aber nicht der Fall. Und deswegen verknüpft sich diese Frage danach, was die Wissenschaft für politisches und gesellschaftliches Handeln bedeuten kann, sofort mit der anderen Frage, welche Wissenschaft sollen wir da fragen? Wie gehen wir da um mit dem, sagen wir, epistemischen Pluralismus der Wissenschaften, also der Unterschiedlichkeit der methodischen Ansätze, der Wissenschaftsparadigmen, der theoretischen Überzeugungen, der Begriffsapparate, der Wissenskomplexe und so weiter und so fort. Also die Frage, was kann Politik, was können Gesellschaft von der Wissenschaft haben, führt sofort in die Frage, von welcher Wissenschaft und wenn Sie sich von ihr leiten wollen, das ist dann ja leiten lassen wollen, das ist dann sofort die Anschlussfrage, dann würde man ja vermutlich schnell darauf kommen, dass Wissenschaft womöglich sagen kann, was der Fall ist, aber vielleicht noch nicht, was der Fall sein soll und in welche Richtung denn eine solche Leitung durch die Wissenschaft führen könnte.
Wir erinnern uns an die Demonstration Follow the Science vor einigen Jahren. Das war ja ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Donald Trump Präsident wurde, zum ersten Mal Präsident wurde. Sie waren auch bei den Demonstrationen dabei. Was hat Ihnen dieser Ruf, dieser Schlagruf, dieser Ruf gebracht oder gesagt, Follow the Science?
Also wenn ich das beschreiben will, dann muss ich auf eine Differenz hinweisen, die für mein Agieren und auch mein Verständnis oder Verstehen in allen diesen Kontexten nicht unerheblich ist. Mein eigenes, wenn Sie wollen, höchst subjektives Experiment besteht immer wieder darin, seit ich eben Wissenschaftsverwaltung und Wissenschaftspolitik mache, besteht immer wieder darin, auszuprobieren, wie weit man in politische und Machtzusammenhänge, institutionelle Machtzusammenhänge vorstoßen kann, ohne die Beobachtungsposition, von der ich vorhin gesprochen habe, also ohne diese analytische Distanz preiszugeben. Und das ist immer wieder ein offenes Experiment. Also an diesen Marches for Science im April 2017, die ja eine Reaktion waren auf die Amtsübernahme von Trump und die ersten Schritte dieser Trump-Administration, der Kürzung der Mittel für die Environmental Protection Agency und alles dieses, ist auch eine Demonstrationsteilnahme gewesen, die ich gewissermaßen als politischer Akteur gemacht habe, zu der ich aber selbst zugleich eine kritische Distanz habe, weil ich eben meine, dass solche Transparentparolen wie Follow the Science oder über Fakten kann man nicht diskutieren und so weiter, dass die erkenntnistheoretische, um es mal abstrakt zu sagen, die erkenntnistheoretische Komplexität wissenschaftlicher Wissensproduktion dramatisch unterbieten. Also sie sind im Grunde ein Ausdruck jener Wissenschaftsgläubigkeit, die sich selber gar nicht kritisch reflektieren kann.
Es war eine Zeit, in der nicht nur Follow the Science proklamiert wurde, sondern auch Fridays for Future, zum Beispiel die ganzen Themen aus Bereich Umweltpolitik, Klimawandel, sehr stark die Agenda auch des politischen Handels bestimmt. Das ist ja komplett weg. Es kam Corona zwischendurch und durch Corona hat man die Erfahrung gemacht, dass plötzlich viele Menschen sich abgewandt haben, weil sie auch die Methode von Wissenschaft nicht verstanden haben. Sie sind in Ihrem Buch von meinem Gefühl auch sehr kritisch in Bezug auf die sogenannten Lebens- und Naturwissenschaften, weil auch häufig die Kontexte der Geist- und Sozialwissenschaften ein bisschen fehlen. Sehen Sie das besonders bei den Naturwissenschaften kritisch, dass man sehr stark diese evidenzbasierte Information bereitstellen wollte, ohne zu vergessen, ohne zu berücksichtigen, was letztendlich noch an Tatsachen oder an sozialen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen ist?
Ich würde sagen, nein, überhaupt nicht. Also weder habe ich an den politischen Intentionen von Fridays for Future oder der Sie unterstützenden Wissenschaftlergruppen, also Scientists for Future oder Scientist Rebellion oder so. Also die politischen Intentionen, die sich damit verbinden, die teile ich vollständig und würde auch irritiert sein, wenn man sagte, dass Formen oder bestimmte Formen von Naturwissenschaften, von Ingenieurwissenschaften, von Lebenswissenschaften, Medizin in meinem Buch in besonderer Weise kritisch angegangen würden. Und zwar einfach schon deswegen, weil für meine Überlegungen zwar die disziplinäre Pluralität von Wissenschaften eine entscheidende Rolle spielt, aber paradigmatische Unterschiede zwischen Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, historisch-hermeneutischen Wissenschaften, Ingenieurwissenschaften, die mache ich. Also jedenfalls habe ich die nicht. Ich wüsste nicht, wo ich sie gemacht haben sollte. Was ich tatsächlich kritisiere in diesem Buch, ist das, was ich eben Scientismus nenne, eine Art von Wissenschaftsgläubigkeit, von der ich glaube, dass sie nicht hinreichend gut durchdacht ist. Aber die finde ich erstens in weiten Bereichen der Sozialwissenschaften ebenso. Und wenn ich sozusagen darauf abstellen soll, wo hadere ich mit den historisch-hermeneutischen Wissenschaften, dann würde ich auf ein vorangegangenes Buch verweisen, das heißt Zumutungen. Und die dort gemachten Ausführungen zu einem, sagen wir, Aktivismus, einer Hypermoralisierung, wenn man dieses Wort noch verwenden kann, im Bereich der Geistes- und Kulturwissenschaften.
Wenn wir trotzdem nochmal zurückschauen in die Corona-Zeit, da konnte man allerdings schon den Eindruck bekommen, dass wir zwischendurch eine Art Hierarchisierung der Wissenschaften hatten. Wir hatten die Infektionswissenschaften, wir hatten die Lebenswissenschaften, die Medizin, die waren ganz oben in der Politikberatung und die Sozialwissenschaften, Bildungswissenschaften, die kamen irgendwann später. War das Wessen Verantwortung war das, wenn man so möchte, dass diese Hierarchie entstanden ist? War das die Politik, die sie gemacht hat? Oder haben die Wissenschaften sich selbst so einsortieren lassen? Waren vielleicht die Sozialwissenschaften zu leise eine Weile lang? Haben sie sich selber vielleicht im Verhältnis zu den Lebenswissenschaften in dieser Phase, ich will nicht sagen unter Wert verkauft, das wäre das falsche Wort, aber zu sehr in den Hintergrund drängen lassen?
Also das, erstens würde ich diesen Befund teilen und ihm auch gar nicht widersprechen. Ich sage ja nur, dass ich selber keine Hierarchie zwischen unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen vornehmen will. Aber ich glaube, es ist ganz richtig zu sagen, dass es Geltungs- und Reputationshierarchien in der gesellschaftlichen und politischen Wahrnehmung von Wissenschaften, von Wissenschaften gibt. Man könnte vielleicht sagen, zunächst einmal beobachtet die Gesellschaft, beobachtet die Politik, die Wissenschaft als eine Einheitsgröße, die Wissenschaft hat festgestellt. Und wer das dann war und welche disziplinären Affiliationen dahinter liegen, ist zunächst mal egal. Wenn es auf die ankommt, dann ist es vermutlich so, dass es keine falsche Beobachtung ist, zu sagen, dass jene Wissenschaften, die ihre Erkenntnisansprüche eher über Funktionen bestimmen als über Wahrheitsfragen, in der gesellschaftlichen politischen Wahrnehmung oft dominieren. Nicht immer, aber oft dominieren. Und damit meine ich die Lebenswissenschaften, die Medizin und die Ingenieurwissenschaften. Also es gibt natürlich prominente Ausnahmefälle. Die Volkswirtschaftslehre ist ein solcher prominenter Ausnahmefall. Womit das zusammenhängt, das hängt, würde ich sagen, im Allgemeinsten mit gesellschaftlichen Relevanzzuschreibungen an unterschiedliche Sektoren der Wissenschaften zusammen. Das hängt mit unterschiedlichem ökonomischen Gewicht von wissenschaftlichem Wissen zusammen. Das hängt auch mit Traditionen, würde ich sagen, zusammen. Die Physik als eine der beiden Leitdisziplinen der Wissenschaftsentwicklung des 19. Jahrhunderts ist nach wie vor sozusagen eine besonders angesehene, auch eine institutionell besonders gut verfasste wissenschaftliche Disziplin. Aber solche Asymmetrien gibt es auch innerhalb unterschiedlicher Sektoren. Es ist irgendwie klar, dass die Zeitgeschichte also ein gesellschaftlich für bedeutsamer gehaltenes Fach ist als das Studium der althochdeutschen Glossenliteratur, um das mal so zu sagen, obwohl es sich in beiden Fällen um historisch-hermeneutische Wissenschaften handelt.
Eine Frage zu Corona. Und zwar, wenn man den Gegenspieler der Wissenschaft ausmachen wollte, identifizieren wollte, wäre das ja vermutlich der Querdenker. Ja, und diesem Querdenker widmen Sie in Ihrem Buch wenig überraschend, sehr kritisch auch ein Kapitel. Und Sie schreiben, dass das Perfide darin liegt, dass die sogenannten Querdenker die Freiheiten ausnutzen, die ihnen das System gibt. Das erinnert mich so ein bisschen an den Politikwissenschaftler Philipp Marno, der ganz Ähnliches schreibt. Er sagt ja eigentlich, dass die liberale Demokratie ihre Feinde selber hervorbringt. Mal provokant gefragt, frisst die Demokratie ihre eigenen Kinder?
Das wissen wir noch nicht. Aber jedenfalls ist es schon so, und Philipp Manu und ich, wir wissen das auch voneinander, dass die Figur, die wir in unseren Büchern beschreiben, nämlich die Figur, dass die Identifizierung oder die Scientifizierung von Politik nicht zu haben ist ohne eine Politisierung von Wissenschaft oder Justiz. Das ist die nämliche Figur. Sie hat, denke ich, im Kern etwas mit differenzierungstheoretischen Vorstellungen von Gesellschaft zu tun. Aber es wäre vielleicht doch nicht ganz unwichtig zu sagen, ich würde die Querdenker gar nicht so sehr als die Gegenspieler von Wissenschaft verstehen, sondern ich glaube, dass sie in diesem Buch vor allem beschrieben sind als die Gegenspieler einer Politik, die ihre eigene Alternativlosigkeit mit Verweis auf wissenschaftliches Wissen, auf wissenschaftliches Wissen behauptet. Das ist aber wichtig, denn also das halte ich für eine wichtigere These in diesem Buch, denn ich glaube eben, dass die Rede von den Wissenschaftsleugnern als solche diesen Punkt verfehlt und auch übergeneralisiert ist. Auch Donald Trump, um das jetzt mal so zu sagen, der ein prominenter Fall von Wissenschaftsleugnerei ist, ist ja niemand, der nicht sofort Wissenschaft in Anspruch nehmen würde, wenn sie ihm in den Kram passt. Bekämpft sie nur dort, wo sie ihm nicht in den, wo sie ihm nicht in den Kram passt. Und so ähnlich, denke ich, ist das eigentlich ganz generell in diesem Feld, für das sich irgendwie der Ausdruck Denialism oder Wissenschaftsfeindschaft eingebürgert hat. Also ich halte diesen Ausdruck für zu unpräzise, als dass man wirklich sehen könnte, worum es da geht, nämlich um eine Art von politischer Dissidenz, nicht epistemischer Dissidenz.
Und
Die
einer
epistemisch,
Reaktivi und
ja,
einer
wie sagen Sie?
Reaktivität, einer Reaktivität, die da entstanden ist. Sie geben Ihrem Buch, Herr Strohschneider, ganz bewusst keinen Abschluss, so heißt das letzte Kapitel. Kann man daraus schließen, Sie haben Hoffnung für eine deliberative, sich ständig reflektierende Gesellschaft, keinen Abschluss im Sinne von einem hoffnungsvollen Abschluss?
Also jedenfalls im Sinne von einem offenen, im Sinne von einem offenen Abschluss. Und da würde ich jetzt sagen, ich kann mich nicht zwischen Pessimismus und Optimismus für die liberale Demokratie entscheiden. Ich denke schon, dass sie in einer wirklich herausfordernden und auch ihre Grundlagen, den Common Ground eines gemeinsam getragenen Rationalitätsrahmens zum Beispiel, provozierenden Phase ist. Und daraus würde ich aber folgern, man muss für diese liberale Demokratie streiten. Ob dieser Streit dass er erfolgreich sein kann, davon halte ich mich überzeugt. Ob er erfolgreich sein wird, das ist tatsächlich eine offene Frage. Dahinter liegt, wenn ich noch einen Satz anschließen kann, eine Art von also eine Überlegung zu einer Art von großem Narrativ. Man kann, finde ich, an verschiedenen Stellen die Beobachtung machen, dass Bedingungen, gesellschaftliche Bedingungen, die wir für selbstverständlich halten und die in der Sattelzeit im späten 18. Jahrhundert um 1800 herum, also in dem Zeitraum, den Reinhard Koselleck als die Sattelzeit und den Beginn der modernen Welt beschrieben hat, dass eine Reihe von Bedingungen, die wir seitdem für selbstverständlich halten, unter Druck geraten. Und da man nun über Epochenbegriffe oder Epochenzäsuren nur immer retrospektiv sprechen kann, wäre es ganz unsinnig zu sagen, das geht zu Ende. Aber jedenfalls verlieren viele dieser Annahmen, und dazu gehören unsere Konzepte von Wissenschaft zum Beispiel, unser Konzept von Liebe, um mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen. Also Foucault hat beschrieben, wie das Allianzdispositiv im 18. Jahrhundert in ein Passionsdispositiv umgebaut wird. Jetzt gibt es neue Formen algorithmischer Dispositive, die bestimmen, wie Menschen zueinander finden. Also, Klammer zu, was ich damit sagen will, es gibt auf sehr unterschiedlichen Beobachtungsebenen die Möglichkeit, sich die Frage, vernünftigerweise die Frage zu stellen, ob diese 250 Jahre einer selbstverständlich gegebenen Welt, ob die in einem Transformationszustand sind.
Genau das, weder Optimismus noch Pessimismus, sondern das Thema ist Transformation in allen Bereichen, damit wir noch einmal ein schönes Schlagwort zum Schluss verwenden. An dieser Stelle ganz zum Schluss, wir überlegen uns ja immer noch einen kleinen Bildungsfun-Fact und der ist vielleicht an dieser Stelle ganz passend mit einem Blick auf die Antike. Hier findet sich ja auch vieles, was man heute gut verwenden kann, zum Beispiel Quintilian, ein römischer Lehrer der Rhetorik. Im Mittelalter und in der Renaissance war er sehr einflussreich, ist dann irgendwann wieder in der Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckt worden. Und zum Thema Reflexion schrieb Quintilian, jeder will lieber fremde Fehler verbessert haben als die eigenen. Was würde wohl Donald Trump zu dieser Aussage sagen? Wir wissen es nicht, Herr Strohschneider.
Aber Herr Strohschneider, Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie hätten auch noch ein kleines Bildungsfunfact für uns.
Was so ein Fun Fact ist, jedenfalls ein Bildungs Fact habe ich, das mich tatsächlich sehr beschäftigt, und das hängt eben damit zusammen, dass ich wieder auf eine Weise, die ich überhaupt nicht antizipieren konnte, nachdem ich aus der Wissenschaftspolitik oder Wissenschaftsverwaltung ausgestiegen bin, weil ich in Pension gegangen bin, mir ein völlig neues Betätigungsfeld zugewachsen ist, muss ich sagen. Ich mache seit 4 Jahren, ja, wie soll ich sagen, Agrarberatungspolitik. Also ich habe jetzt zum zweiten Mal nach einer Kommission, die ich für die Bundesregierung von Frau Merkel 2020-21 geleitet habe, in den vergangenen 9 Monaten einen Stakeholder-Prozess für die Europäische Kommission geleitet, dem es gelungen ist, am Ende so unterschiedliche Akteure wie den Europäischen Bauernverband und Greenpeace, wie den Dachverband der Lebensmittelindustrie und die Verbraucherzentralen in Europa zur Unterstützung eines gemeinsamen Papiers, ziemlich umfangreichen Papiers, zu bewegen, das die Neuordnung der Agrarumweltpolitik in der Europäischen Union für die nächsten 15 Jahre beschreibt. Das ist eine Art von Lernkurve, von der ich auf meine alten Tage sagen würde, da haben Sie Glück, wenn Ihnen sowas widerfährt, als Lernkurve.
Peter, Peter Strohschneider
Muss ich an der
als
Stelle noch sagen, es zeigt wiederum, dass man als Geisteswissenschaftler doch alles machen kann, was ich ja immer sage in dieser Runde.
man kann dann alles machen und am Ende ist es so, dass Peter Strohschneider in der Landwirtschaft dann endet oder weitermacht in der Landwirtschaft. Das heißt, Ihr nächstes Buch ist dann auch eins, was sich mit landwirtschaftlichen Fragen auseinandersetzt, Herr Strohschneider.
Das ist noch offen, aber da es sich da auch um Fragen der, wenn Sie so wollen, der Politikberatung handelt, nicht einer wissenschaftlichen, aber eine durch Experten des Agrarsystems getriebenen Politikberatung handelt, würde ich sagen, ist jedenfalls die Empirie, die ich so habe, die mir in meinem Berufsleben zugewachsen ist, darüber, wie Politik mit anderen Expertisen umgeht. Diese Empirie hat sich noch mal deutlich erweitert, würde ich sagen, und differenziert.
Wunderbar. Das war heute zu Gast Peter Strohschneider, der sehr, sehr viele wichtige Positionen unter dem DFG-Präsident, Vorsitz des Wissenschaftsrats und zum Schluss auch noch für die EU-Landwirtschaft strategisch denkend, vorandenkend tätig war. Ganz herzlichen Dank, Herr Strohschneider, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ihnen herzlichen Dank.
Ja, und wir können nur eins sagen, wenn Sie Interesse haben, mit uns in Verbindung zu treten, mit dem Gipfel der Bildung von Jan-Martin Viada und Patrick Honecker, schauen Sie bitte auf die Webseiten von Jan-Martin Viada. Der Viada-Blog ist ja in der Szene allgemein bekannt. Schreiben Sie uns gerne eine Mail mit Vorschlägen, Ideen, Anregungen. Wir sind sehr, sehr froh, wenn wir Hinweise bekommen und freuen uns darauf, wenn wir weiter von Ihnen gehört werden. Bis dahin, einen schönen Tag und alles, was auch in dieser Woche noch auf Sie zukommt.
Machen Sie es gut. Tschüss.